Sophie und James Whitehouse sind scheinbar das perfekte Ehepaar. Dann wird James angeklagt. Der Parlamentspolitiker soll seine Assistentin vergewaltigt haben. Seine Frau glaubt zunächst an seine Unschuld, doch im Laufe des Prozesses hinterfragt sie immer mehr, wie gut sie ihren Mann eigentlich wirklich kennt. Anatomie eines Skandals, die neue Miniserie über die dunkle Seite der Londoner Elite. Heute im Netflix-Woche-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu Anatomie eines Podcasts. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und Fernsehkritiker.
Und mir gegenüber zum Glück die großartige Hatnett Tesfay, Moderatorin, yes. Popkultur-Junkie, yes. Und der einzige Mensch, yes. Mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
Aber mit dem du diesen Podcast heute nicht allein einzig
ich
und so machst.
Sehr.
Ja, also ja,
ja.
Heute haben wir eine Gästin zu Besuch, über die Matthias und ich uns so gefreut haben, dass es schon wirklich fast
man
unangenehm
darf das eigentlich
ist.
Gar nicht sagen, weil dann kommt keiner mehr.
Aber so. Wir haben uns wirklich schon
diesmal
sehr...
Diesmal
jetzt aber wirklich. Wow, alle anderen so, was ist
bitte?
Denn mit denen los? Nee,
diesmal stimmt es wirklich.
Nein, sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Musikerin, sie hat Medienkolumnen für Übermedien und Spiegel.de. Sie hat einen Podcast zusammen mit dem großartigen Friedemann Karich, wo sie im wöchentlichen Gespräch über Politik zu hören sind im Piratensender Powerplay. Und letztes Jahr war sie die Kulturjournalistin des Jahres, ausgezeichnet vom Medium Magazin. Herzlich willkommen, Samira Al-Wazil. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, hier zu sein mit euch.
Und nee, das können wir uns gar tatsächlich nicht vorstellen. Aber ja, also nochmal meine Begeisterung auch. Du hast diesen Kulturjournalistinnenpreis des Jahres gewonnen. Ich bin ja hier der älteste Mensch im Raum. Ich versuche das seit 20 Jahren, diesen Preis zu gewinnen. Habe es, glaube ich, mal auf Platz 20 geschafft, damals mit Sophie Passmann zusammen. Das ist schon was, weil das ist sozusagen auch ein Ritterschlag der Branche. Weil nur JournalistInnen abstimmen, wer diesen Preis bekommt. Und man muss auch einfach sagen, vollkommen zu Recht, weil deine Analysen, was Medienkritik angeht, was Medien generell angeht in den letzten 4-5 Jahren, ist wirklich grandios. Ich lese das mit Begeisterung, höre dir mit Begeisterung zu und bin jetzt aber genauso aufgeregt darüber, was du über fiktionales Erzählen zu sagen hast. Ich meine, ein bisschen wissen wir ja schon durch deinen Bestseller Erzählende Affen, was du von Narrativen, von Geschichten erzählen hältst und wie sie unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Das wird hier auch eine Rolle spielen. Ich sage nochmal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, auch ihr, liebe HörerInnen, worum es eigentlich in Anatomie eines Skandals geht. Also, es geht um James Whitehouse und seine Frau Sophie. Und er ist Politiker, Abgeordneter für die Tories. Und wir lernen ihn auch kennen als einen sehr umsichtigen, bürgernahen Mann. Und wir lernen ihn aber auch kennen, dass er seiner Frau Sophie eine Affäre beichtet, weil Boulevardblätter darüber berichten werden. Und James scheint auch erstmal durchzukommen mit seiner Entschuldigung. Seine Frau glaubt ihm diesen Ausrutscher und verzeiht ihm auch. Auch die Öffentlichkeit scheint besänftigt. Aber dann wird er verklagt von Olivia wegen Vergewaltigung.
So, das ist das, womit wir es zu tun haben. Es sind insgesamt 6 Episoden, es ist eine Miniserie. Morgen geht das Ganze los. Und noch ganz kurz, es ist eine Romanverfilmung. Ja. Ja? Also es gab einen Roman dazu, 2018, geschrieben von Sarah Vaughan. Und verfilmt wurde das Ganze von David E. Kelly. Den kennen, glaube ich, vielleicht die Älteren noch von so Ellie McBeal. Ich fange jetzt mal darum an, ja, mit Ellie McBeal, da könnte man ihn kennen. Und Boston Legal, zuletzt hat er Highly Underwhelming The Undoing gemacht.
Ich bin immer noch so sauer.
Ich bin auch richtig sauer. Big Little Lies aber war schon okay. Ja. Das war schon in Ordnung. Das hat auch ein bisschen Spaß gemacht, das zu gucken. Und jetzt zu euch und dem, wie ihr das so fandet. Lasst uns erstmal über das Setting sprechen. Ne? Wir befinden uns im Hier und Jetzt, sind bei James und Sophie Whitehouse und finden die erstmal sehr adrett alle.
Sie haben absolut das Bilderbuchleben eines Politikerpärchens und interessant finde ich natürlich, wie Sophie gezeichnet worden ist. Also sie sieht aus wie aus einem Landlust- oder Landhauskatalog entsprungen, immer mit ihren Cardigans und ihren breitkrempigen Hüten, weiß wirklich auch ihre Emotionen immer unter Kontrolle zu haben, stützt und unterstützt ihren Mann auf allen Ebenen. Vielleicht auch interessant zu wissen, die beiden für ihre Beziehungsdynamik sind College Lovers. Also sie haben sich an der Universität Oxford kennengelernt und sie war dort Typ sportliches Mädchen, das sich so halbwegs durch das Studium geschlichen hat, aber ausgeglichen hat eben mit Beliebtheitswerten und einfach auch charismatisch sein. Auf der anderen Seite ihn, ebenso charismatischer Mann, gezeichnet als one of the sexiest politicians in Great Britain sozusagen. Sympathisch, durchsetzungsfähig, also eigentlich ein Power-Couple, wie es im Buche steht. Ich habe versucht zu überlegen, ob es Referenzen gibt, vergleichbare Referenzen im deutschsprachigen Raum. Da fiel mir jetzt nur die Guttenbergs ein, so ganz bisschen, tendenziell, ne? In Richtung, was die Beliebtheit angeht. Also das so ein bisschen aufschauen zu eben diesem starken politischen, auch sehr dynamischen Pärchen.
Was wir ja hier haben, was wir ganz selten in Serien haben, ist, dass es sehr klar am Anfang gemacht wird, er ist bei den Tories. Also er ist ein Konservativer. Mhm. Und das ist ja, selbst bei House of Cards haben wir Kevin Spacey, der ein demokratischer Präsident ist. Bei all dem, ja Gott, bei all der Arschlochigkeit, die er so hat. Ja, also hier ganz klar Tory-Abgeordneter, den wir aber in der ersten Szene kennenlernen, wie er sich darum kümmert bei einer Bürgersprechstunde, dass er einer älteren Dame zusichert, dass er die Ampelphase für Fußgänger verlängern wird.
Ja.
Da lernen wir ihn kennen, James, gespielt von Rupert Friend, den ich spätestens übrigens seit Homeland sehr verehre, wo er den sehr undurchsichtigen CIA-Agenten Peter Quinn gespielt hat. Ganz großartig. Und so lernen wir diese Leute kennen und mögen die erstmal. Ja? Also ich finde auch sofort, dass dieses Haus, in dem die wohnen, ganz, ganz toll. So, mag das Haus. Und dann passiert ja Folgendes. Es kommt raus, dass er eine Affäre hat. Die Boulevardzeitung werden darüber berichten. Und er offenbart sich seiner Frau, gespielt von Sienna Miller, die ich übrigens da ganz, ganz toll finde.
Ich auch, so. Ja.
Und relativ am Anfang, er beichtet das, gibt es für mich eine der tollsten Szenen in dieser Serie. Natürlich geht sie kurz weg, googelt den Namen von Olivia, sieht das Foto auf ihrem Handy und kotzt auf ihr Handy. Mhm. Eine Riesenszene. Finde ich ganz, ganz toll. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie habt ihr dieses Outing, diese Beichte empfunden? War die für euch glaubwürdig gespielt? War die für euch glaubwürdig geschrieben?
Ich fand die erstmal nicht überzeugend und dann gibt es im späteren Verlauf eine Art Recall sozusagen oder muss dann sich erneut erklären und vielleicht ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, man muss sich mit der Figur des James auch auseinandersetzen, indem man versteht, dass es Strukturen und Muster gibt, die als solches zu Beginn nicht zu erkennen sind, weil sie unter dem Ganzen der schönen Oberfläche erstmal nicht als Muster zu erkennen sind. Und man denkt, das sind einmalige eventuell. Und erst in dem Moment, als ich verstanden habe, nein, da gibt es eigentlich eher was Grundsätzlicheres, was darunter liegt, habe ich diese Beichte ganz zu Beginn der Serie verstanden und dann zu würdigen gewusst. Weil ich dann begriffen habe, das ist sein Modus operandi, das ist seine Art, sich an Problemen vorbeizulavieren, weil das Teil seiner Sozialisierung ist, zu denken, dass er genau so aus diesem Problem rauskommt. Und dann fand ich das wirklich gut und stark. Im ersten Moment dachte ich so, naja, okay, das fand ich jetzt so mittelüberzeugend. Aber Sienna Miller natürlich ganz hervorragend in der Reaktion darauf und vielleicht noch an dieser Stelle die Beobachtung, dass sich die Körperlichkeiten, die emotionalen Körperlichkeiten, die auch verschieden cinematografisch inszeniert worden sind. Also zum Teil wurde in einem Moment der Serie ein Gut Punch, also ein Schlag in die Magengrube, mehr oder weniger buchstäblich inszeniert, ja, als jemand eine sehr schlimme Information erhält und plötzlich eben eine Cinematic Language dafür gefunden worden ist, wie es ist, so eine schlimme Information zu bekommen. Und Teil davon fand ich tatsächlich auch einfach das schiere Übergeben auf die Mistress des eigenen Ehemannes auf dem Handy.
Dazu muss man noch sagen, dass diese Geschichte ja auf zwei Ebenen erzählt wird. Wir sind immer einmal im Hier und Jetzt und wir sind dann aber auch noch mal 20 Jahre früher an der Uni in Oxford. Wir sind bei einer jungen Sophie, wir sind bei einem jungen James, wir sind auch bei einem jungen Peter, glaube ich, heißt der, ne?
Der Premierminister.
Und so, wir erleben also eine gesamte Crew auch noch mal sozusagen in der jungen Version und springen die ganze Zeit zwischen diesen beiden Zeiten hin und her. Und ich weiß ja, dass Matthias Rückblicke hasst, ja. Als wir uns darüber unterhalten haben. Mich stören die ja nicht, ne? Aber dann dachte ich auch, das sind aber keine Rückblicke an sich. Ich würde sagen, das ist einfach nochmal eine zweite Zeit, die erzählt wird und nicht unbedingt als Rückblick, sondern immer irgendwie parallel zueinander stattfindet. Ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, oder?
Es ist ein Unterschied. Samir, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich bei fiktionalem Erzählen wirklich furchtbar finde, ist zum einen Voice-Over, also wenn die ganze Zeit eine Figur noch erklärt.
Schlimm.
So, und tatsächlich so.
Auch das stört mich nicht.
Ja. Genau, oh Gott. Ja.
Auch das stört mich nicht.
Warum? Ich glaube aber, das war eine Idee von Robert Pattinson, um seiner Figur noch mehr Tiefe zu geben. Und dann hat Matt Reeves gesagt, ja komm, mach das mit dem Voice-Over.
Offensichtlich nicht funktioniert, aber ja.
Egal.
Stört mich nicht. Stört mich nicht. Okay.
Voice-Over und Flashbacks, die nur übertünchen wollen, dass man sich beim linearen Erzählen keine Mühe gegeben hat, um die Figuren zu erklären. In dem Fall brauche ich aber dieses ganze Oxford-Setting Mitte der 90er Jahre. Mhm. Ja, weil dass James so ist, wie James ist, erfahren wir dadurch, dass er kommt aus der britischen Oberschicht und er war nicht nur in Oxford, sondern er war in Oxford auch in einem sehr exklusiven Boys Club, wo auch der spätere Premierminister drin war. Und wir sehen diese Jungs und wir sehen diese Partys, die sie feiern, als dekadente Ausgeburt der Schnöseligkeit und der toxischen Männlichkeit im Sinne von uns gehört nicht nur diese Uni, uns gehört eigentlich auch das Land und alle Menschen, die in diesem Land leben, gehört uns auch. So. Und deshalb fand ich diese Erzählungen, die Mitte der 90er Jahre in Oxford gespielt haben, gut.
Ja,
ich fand sie gut. Ich war auch ganz, ganz froh, dass man andere Schauspieler genommen hat und nicht Sienna Miller und Rupert Friend ihre jüngeren Versionen spielen mussten, sondern dass es da auch ganz andere Schauspieler gab. Das fand ich auch wichtig.
Das war auch dramaturgisch wichtig, um natürlich in einer darauf folgenden Erzählung eben ein paar Twists dann nochmal einschlägiger zu machen.
Ja, genau.
Also diese Geschichte oder diese Serie ist ja auch eine Geschichte von Kommunikation. Mhm. Und vor allen Dingen Kommunikation als Person des öffentlichen Lebens, als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Es gibt so einen Charakter, wo ich so war, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll, mag ich den? Alle Beteiligten scheinen den zu hassen und zwar ist das im Grunde genommen der PR-Berater, so eine Art PR-Berater des Premierministers, der halt sagt so, ey, dieser Typ wird problematisch für uns, dieser James Whitehouse wird problematisch, wann lassen wir den endlich fallen? Mhm. So, ja? Der so ein bisschen gar nicht so hinter den Kulissen, so, da ist er relativ präsent oder so, auch die Fäden so ein bisschen zieht, oder?
Ja, er ist, ich finde ihn auch zu präsent dafür, dass das mediale Echo dann gar nicht so eine große Rolle spielt. Es ist natürlich treibender Faktor, aber dafür, dass das Ganze auch Anatomie eines Skandals heißt, dachte ich, es geht noch mehr auf die Dynamiken, die Rückkopplungsmomente zwischen Gesellschaft, Medien, Politik und was das mit der Familie macht ein. Also das hat ja zum Beispiel auch so in kurzen Momenten und Bits sieht man, dass es auch Einfluss natürlich nimmt auf die Familie, wenn Sophie ihre Kinder an der Schule abholt oder so. Aber im Endeffekt dachte ich, da ist zu wenig mit den Mediendynamiken gearbeitet worden. Zum Vergleich, dann fand ich tatsächlich eine Serie wie Scandal oder die erste Folge Black Mirror, wo es darum geht, ob der Premierminister mit einem Schwein schlafen muss, um die Tochter der Queen zu retten. Genauer und präziser im Dissektieren von wie genau Medienpolitik und Privatpersonen in diesem Spannungsfeld-Dreieck existieren. Ist aber überhaupt nicht tragisch. Man merkt schnell, dass die Serie ja ganz woanders hingehen möchte. Sie will eben Aspekte des Privilegs, des Machtmissbrauchs verhandeln, toxischer Männlichkeit und wie sich auch, und deswegen fand ich die Flashbacks auch eben gut und richtig, wie sich soziales und ökonomisches Kapital fortsetzt. Mhm. Also sprich, du schließt schon Banden im jungen Alter an der Universität, hast dort schon deine Kontakte, die du knüpfst und das gibt dir dann zusätzlich zu dem ohnehin schon für dich existierenden Privileg als junger, weißer, privilegierter Mann, zusätzliche Möglichkeiten, dann in der späteren Vergangenheit Fehler zu machen, die übergangen werden können, weil du ja schon vorher die Kontakte geknüpft hast, die dich schützen werden vor der Verantwortungsübernahme dieser Fehler.
Es gibt in dem Zusammenhang eine Szene, die mir so total in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist es eine Szene, wo der schon Angeklagte, James Whitehouse, die Situation ist schon sehr angespannt. Sophie ist schon sehr am Schwanken und so. Der spielt mit seinen Kindern Monopoly. Die spielen oft Monopoly.
Sehr gute Serie, ja.
Ja? Und die Kinder unterstellen dem Vater, er hätte betrogen. Ja. Ja? Und er sagt, nein, um Himmels Willen, ich habe natürlich nicht betrogen. Sie sagen, doch, du betrügst doch. Und er offenbart sich dann natürlich diesen Kindern auch so im Spiel und zieht aus seinem Portemonnaie ausgerechnet, out of all places, zieht er aus seinem Portemonnaie gefälschte Karten, wo dann zum Beispiel so Sachen drin sind wie nicht über los gehen oder geh über los und zieh irgendwie, keine Ahnung, ich habe schon so lange nicht mehr Monopoly gespielt, aber so.
Nein, Daddy. Du hast betrunken. Betrüger!
Was fällt dir ein? Ich betrüge nicht. Ich hab die Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte.
Die hast du irgendwo versteckt.
In der Brieftasche.
Ah, von wegen. In meiner Brieftasche habe ich nur ein Foto von dir und dir und Mami. Der Prinz, die Prinzessin und die Königin. Was ist das? Rücke vor bis zur Schlossallee. Also das ist doch immer nützlich. Rücke bis auf los vor. Wunderbar. Und ein Bankirrtum zu deinen Gunsten ziehe 200 Pfund ein. Ausgezeichnet.
Betrüger! So eine Karte gibt es gar nicht.
Er hat lauter Karten, die ihm das Leben erleichtern, in seiner Tasche und zieht die eine nach der anderen raus, ne? Um dann eben so seinen Kindern zu zeigen, so, ich hatte vielleicht doch noch diesen einen oder anderen Trumpf im Ärmel, um das Ganze dann zu beenden mit dem Spruch, den er seinen Kindern und vor allen Dingen seinem Sohn immer so mit auf den Weg gibt: Wir White Houses am Ende. We always come out on top. So, ja. Wo ich dann auch so da saß und dachte so, ja, das ist dein ganzes Leben in a nutshell. So, du spielst dieses Spiel, wir alle halten uns gefühlt an die Regeln und wissen gar nicht, dass du all diese Trümpfe, beziehungsweise wir wissen es irgendwie und können nichts daran ändern, dass du all diese Trümpfe in deiner Tasche hast, die dir das Leben einfach anders gestalten werden als uns.
Ja. Und diese Szene wird nochmal recalled später, als der Sohn dann einfach die Faust in die Luft streckt und sagt, White House is always win. Und die Mutter Sophie dann rüberschaut und wirklich mit dem Blick der Befremdetheit auf ihren Sohn schaut und feststellt, das ist nicht das, was ich meinem Sohn vermitteln möchte. Und das wird dann nochmal fortgesetzt in dem Gespräch zwischen Sophie und James, wo Sophie sagt, wir hatten wahnsinnig viel Glück. Und James sagt, nein, das war harte Arbeit. Und nicht anerkennt das Glück, der Privilegien, die er hatte, dass die mit maßgeblich beeinflusst haben, dass er dort steht, wo er steht, dass er im Monopoly schon immer mit mehr Geld sozusagen, mit mehr Karten im Vorhinein in das Spiel hineingeht. Das ist etwas, das er als Person, die eben diese Privilegien hat, die dort verhandelt werden, nicht reflektiert hat oder nie reflektiert hat, weil er nie zur Rechenschaft gezogen worden ist oder nie Konsequenzen erfahren musste für Fehler, die er begangen hat.
Weil es halt auch am Ende bei ihm eine aus einer Tradition, aus einer Erziehungstradition herauswächst, weil es gibt eine Szene, wo Sophie ihre Schwiegereltern, also die Eltern von James, besucht auf dem Land und wo ganz, ganz klar wird, wie das Mindset und wie der moralische Kompass bei diesen Menschen ausgerichtet ist, nämlich schon mit einem Wissen darum, dass wir a, privilegiert sind und b, wenn wir etwas Falsches tun, weil offensichtlich können sie richtig und falsch immer noch unterscheiden, dann passiert uns nichts. Dann kommen wir aus dieser Nummer wieder raus. Und das finde ich an dieser Serie auch sehr gut herausgearbeitet, dass, wie soll man das sagen? James ist ja jetzt nicht, wird ja nicht als komplett Arschloch gezeichnet. Nee,
ganz sondern, im Gegenteil.
Gar nicht.
Ne, ja, das ist der Gewinn der Serie auch, ja.
Genau, sondern er ist im Prinzip auch gefangen in einer Tradition und in einer auch Erziehungstradition der britischen Upper Class, wo man das als Gott gegeben hinnimmt. Mhm. Nämlich, ich komme mit Lügen durch. Und ich komme damit durch, dass ich mich entschuldige und dann hat sich die Sache auch wieder. Weil, was ja auch sehr, sehr klar wird, ist, ja, es gab diese Affäre und diese Affäre war möglicherweise auch ein bisschen mehr. Die zwei Menschen waren wirklich sehr verknallt ineinander. Und dann gibt es diese eine Szene, nachdem diese Affäre beendet wurde, wo sie sich im Fahrstuhl noch einmal begegnen. Und die komplett anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, und das macht diese Serie so interessant, dass James diese Szene genauso wahrgenommen hat, wie er sie erzählt.
Ja.
Und dass er sich nicht vorstellen kann, und da fehlt es in an Empathie, an Mitgefühl, dass er sich nicht vorstellen kann, wie diese Situation im Fahrstuhl auf Olivia, seine ehemalige Affäre, gewirkt haben könnte. Mhm. Und das wird aber nicht so brachial erzählt, sondern relativ leise. Mhm. Hatte ich das so.
Ja, deswegen war dieses Stilmittel, das nachzuinszenieren, was gerade die Figuren in ihrem Kopf wahrnehmen, während sie es erzählen, ja, in der Zeugenaussage, so effizient. Weil man dann natürlich eine Nachinszenierung der Situation hat und genau in den Nuancen sieht, wo dann die Wahrnehmungen auseinandergehen dieser Wirklichkeit. Und sie sind, das hast du richtig benannt, sie basieren wirklich auch großteilig auf einer eigenen Sozialisierung und Wahrnehmung der Welt und was einem zusteht und was nicht als Person. Also es wird etwas sichtbar gemacht, was sehr schwer sichtbar zu machen ist, nämlich blinde Flecken aufgrund der eigenen Sozialisierung. Und da fand ich Naomi Scott übrigens eben, die Olivia spielt, also die Geliebte und das Vergewaltigungsopfer der Serie, sehr auch großartig performt im Gerichtssaal. Da tat es mir nur leid, dass sie reduziert worden ist auf das Opfersein. Also wir lernen sie nicht mehr außerhalb des Gerichtskontextes kennen, sondern sie existiert nur in Konfrontation, im Prozess viel zu ihrem Peiniger oder zu dem mutmaßlichen Täter. Und das ist ein bisschen schade, weil die Figur hätte ich gerne noch mehr kennengelernt, zumal sie eben sehr auch differenziert erzählt wird, eben eine brillante wissenschaftliche Mitarbeiterin, klug, schlau, jung, und beide sind auch zueinander zugewandt. Also auch die Dynamik war eine auf Augenhöhe. Es gab eine Machtasymmetrie auf Grundlage der Arbeitssituation, aber es wirkte so, als seien sie in der Beziehung absolut auf Augenhöhe und gegenseitiger Bewunderung.
Das fand ich auch sehr, sehr toll erzählt, dass Olivia am Anfang nicht als Opfer inszeniert wird, sondern als jemand, als eine Frau, die ganz genau weiß, was sie tut, indem sie sich auf diese Affäre einlässt. Und nicht als jemand, der das passiert, sondern als jemand, der das auch wirklich will.
So, und interessant fand ich aber auch, dass sie so im Laufe dieser Erzählung ja ein Stück weit auch das Gegenstück zu Sophie wird, die in ihrer Rolle oder in dem, wie sie ihre Rolle ausfüllt, ja durchaus sehr konservativ angelegt ist. Ne? Also sie sagt, sie interessiert sich auch nicht für Politik und hat sich ja zum Beispiel auch irgendwie so gefühlt mehr oder weniger durchs Studium gemogelt, während eben diese Olivia eine sehr intelligente, sehr selbstbestimmte Frau ist, die durchaus, wie ihr schon richtig gesagt habt, auf Augenhöhe mithalten kann, aber ja damit ein Gegenentwurf ist zu dieser eher gefühlt unterwürfigen Sophie, die ihren quote-unquote Platz kennt, die weiß, wie man sich als aufopfernde Mutter und Ehefrau zu verhalten hat, die weiß auch, was in dieser Situation von ihr verlangt wird und so. Und das fand ich so ganz interessant zu sehen. Also auf welche Art und Weise sind denn auch Frauen wie Sophie, jetzt mal ganz allgemein gesagt, irgendwie complicit? Irgendwie sind die da auch, wie sind die dann in dieser Art und Weise, wie sie ihr Leben leben und was sie auch durchgehen lassen, mitschuldig. So, das ist ja auch immer so eine Frage, die da mitgeschwungen hat, ne?
Ja, ein Aspekt bei ihr war auf jeden Fall, ich würde tatsächlich den Ausdruck der internalisierten Misogynie benutzen, also dass sie diese patriarchalen Strukturen oder die Art eben, soziales Kapital zu generieren in einem privilegierten Umfeld, auch für sich adaptiert hat und übernommen hat. Und das wird vor allem deutlich im Kontrast zu einer Studienfreundin, die sie dort hat, Holly Berry, auf dem Campus, mit der sie zusammenarbeitet und die sie zum Teil auch ein bisschen eben ausnutzt, um bessere Studienergebnisse zu haben. Die Figur wird dann später für die Figur der Sophie auf jeden Fall nochmal wichtig. Und ich würde gerne noch eine zweite starke Frauenfigur in diese Konstellation mit reinbringen, nämlich die Staatsanwältin. Kate Woodcroft. Auch sehr toll gespielt von Michelle Dockery. Also ich fand die da auch wirklich hervorragend in der Performance. Ja. Die auch, wenn wir so ein Dreieck zeichnen würden, eben mit Olivia, der selbstbestimmten Geliebten, der funktionalen Ehefrau, die ihre Rolle irgendwie eingenommen hat und dann eben eine Staatsanwältin, die versucht, eben diese ganzen Strukturen nochmal aufzubrechen auf juristischer Ebene und mit den Waffen des Gerichts. Fand ich, haben wir eigentlich eine sehr interessante Konstellation und Dynamik, die angezeigt hat, was es bedeutet, eben, das klingt immer so schlimm, wenn man sagt, was es bedeutet, Frau zu sein in einer Gesellschaft, in diesen Kräfteverhältnissen, die da auf einen wirken. Aber das fand ich in der Abbildung doch sehr spannend, weil genau in diesem Dreieck eben diese ganzen Differenzierungsprobleme auch entstehen.
Vor allem ja auch, weil Kate, die Staatsanwältin, und das ist so die große Stärke auch dieser Serie, sie hat ja eine Affäre mit ihrem Dozenten, mit ihrem ehemaligen Dozenten. Und diese Affäre dauert auch schon über Jahre. Dieser Mann ist verheiratet. Und dann unterhalten die sich auch über diesen Fall, also über diesen James Whitehouse-Fall. Und sie sagt die ganze Zeit, das, was wir haben, ist auch was ganz, ganz anderes. Mhm. Und er sagt dabei, ja, aber ist es so ganz anders? Also das Schöne an dieser Serie ist dieser Kipppunkt. Ja? Also dieser Kipppunkt, ab wann etwas nicht mehr in Ordnung ist, der ist manchmal nicht erkennbar, wenn du drinsteckst. Und von außen scheint dann immer alles so klar zu sein und naja, so. Aber das, was es heißt, eine Beziehung zu führen, was es heißt, eine Affäre zu führen, was es heißt, sich als Frau gegenüber Männern zu behaupten, zu positionieren. Und das wird im Prinzip, und da bin ich so froh, dass David E. Kelly, dem ich das, glaube ich, alleine nicht zugetraut hätte, diese großartige Melissa James Gibson, die vor allem sehr, sehr viele Theaterstücke geschrieben hat, und das merkt man im Schreiben auch, dass da jemand vom Theater herkommt, dass er die gefunden hat, die große Fehler des eindimensionaler Figurenzeichnung, glaube ich, nicht gemacht hat. Deshalb finde ich das auch diese Kate Woodcraft mit ihrer eigenen persönlichen Affäre, Beziehung, sehr, sehr toll.
Vor allen Dingen, so bei aller Stärke dieser Kate Woodcraft, gibt es ja durchaus auch nochmal so Momente, wo man merkt, dass auch sie eine Frau ihrer Zeit ist. So, wenn man sie nämlich zum Beispiel im Vergleich zu ihrer jungen Assistentin sieht, ja, die, von der sie dann ja auch selber sagt, so, ey, die Frauen dieser Generation sind einfach nochmal ganz anders, als wir es auch waren. Und das ist ja auch so ein Gespräch oder eine Parallele, die sie dann ja vielleicht auch mit Sophie hat, ne? Ja. Dass sie dann doch eben irgendwie Frauen ihrer Generation sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das auch oft. Also jetzt nicht, dass ich so super alt wäre oder so verknöchert in meinem Denken, aber manchmal gucke ich schon auch so jungen Frauen zu und denke mir, ja, yes, girl, genau so muss es sein, ne? Dass man dann schon auch mit einer gewissen Bewunderung auf die Unbefangenheit, auf die Direktheit einer von Frauen guckt, die nochmal einer anderen Generation zugehören. Und das fand ich schon auch spannend, nochmal zu sehen, wie es auch diesen generational Unterschied sozusagen gibt.
Die Assistentin sagt dann auch zu Kate einmal den großen Satz, sie ist sehr, sehr von der Schuld von James Whitehouse überzeugt, weil er zu gut aussieht.
Ja.
So, und das ist natürlich großartig.
Sie sagt, he looks like a rapist, und dann bleibt die so stehen und sagt, hä, was heißt das denn? Und die so, naja, der sieht zu gut aus, als dass man dem wirklich so über den Weg trauen könnte. Ja. Und so, wo ich dann auch so war, okay.
Schon verwunderlich, dass der Premierminister zu Whitehouse hält. Ich wüsste gleich drei Regierungsmitglieder, denen Ähnliches vorgeworfen wurde, von denen sich Tom Southern sofort distanziert hat.
Sie sind alte Freunde.
Er sieht aus wie ein Vergewaltiger.
Wieso sagen Sie das?
Ich denke immer, wenn einer so gut aussieht, nimm dich in Acht.
Ich glaube, das Gespräch geht ja dann noch weiter, weil sie sagt, er sieht aus wie jemand, der nie Rechenschaft anderen schuldig war, der sich nie verantworten musste. Und das fand ich irgendwie auch so ein interessantes und auch tragisches Thema eigentlich dieser ganzen Serie, die dann eben auch im letzten Drittel, glaube ich, dann eben nochmal eine Klimax findet. Also wenn es darum geht, dass Menschen nie sanktioniert werden für Fehler, die sie begangen haben in der Gegenwart und in der Vergangenheit, ob dann eben daraus Muster entstehen können, also Fehlermuster. Und das fand ich vielleicht fast den faszinierendsten Aspekt dieser Serie, dass sie versucht hat, eventuell einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger abzubilden, der selber nicht weiß, dass er vielleicht ein Serienvergewaltiger ist oder gerade im Begriff ist zu werden. Der sich darüber selber gar nicht gewahr ist und es nicht mal sein kann, weil ihm das Instrumentarium, das emotionale, empathische, soziale Instrumentarium fehlt, es zu erkennen. Er hat tatsächlich einen blinden Fleck oder einen toten Winkel, um das wahrzunehmen. Und das ist, also wenn man das zu Ende denkt, ja in der Krassheit, also extrem entrückend, dass jemand nicht die Fähigkeit hat zu verstehen, warum er Fehler gemacht hat, weil er nicht die Fähigkeit hat zu verstehen, warum er diese Fehler gemacht hat. Also eine Art Dunning-Kruger-Effekt, aber im emotionalen Bereich.
Ja.
Grundsätzlich finde ich ja, dass es wirklich keine einzige Frauenfigur gibt, das kann ich glaube ich so sagen, die nicht irgendwie spannend ist. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel die Figur dieser Verteidigerin. Und es gibt, das sind glaube ich auch mit meine Lieblingsszenen, sind diese Szenen in diesem Umkleideraum, wo sich alle die in diesen Raum treten, in einer offiziellen Funktion, ob das jetzt der, ich glaube die Richter auch, ne, RichterInnen tragen die auch diese Perücken, aber ne?
Ja, genau,
aber die haben noch mal ihre eigene, die haben eine eigene Umkleide, aber es gibt da so eine Art, man kann es wirklich so sagen, es ist eigentlich ein Umkleideprozess, aber es ist auch eine gewisse Art und Weise ein Verkleidungsprozess, weil Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht nur Roben tragen, sondern eben auch altmodische Perücken, die als Perücken zu erkennen sind und so. Also es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie der Perückenmacher oder die Perückenmacherin von Beyoncé am Start gewesen wäre und so eine Lace-Front-Wig gezaubert hätte, sondern das sind so richtig so alte Dinger, die man so aufsetzt über die eigenen Haare und dann geht man erst in den Gerichtssaal. Und die Szenen, die sich in dieser Umkleide abspielen, sind meine absoluten Lieblingsszenen, weil nämlich es eine Dynamik zwischen der Staatsanwältin und der Verteidigerin gibt, die irgendwie immer an so eine Art sportlichen Austausch erinnert. Und das ist tatsächlich so eine Art sportlicher Austausch, wie er oft bei Männern benutzt wird, wenn eine gewisse Rivalität unter Männern abgebildet wird, aber nie unter Frauen. Das war sowas ganz, ja, Sports.
Es ist so Locker-Room-Talk.
Es ist literally Locker-Room-Talk. Was ich aber interessant finde, weil in den USA ja auch diesen Locker-Room-Talk gibt, der aber im gleichen Atemzug benutzt wird, wenn man sagt, ja, naja, Boys will be Boys, it's just Locker-Room-Talk. Ja, also das, die Tatsache, dass eben Männer in diesem geschützten Raum, in diesem Safe Space der Umkleide ja durchaus auch mal eine andere, derbere Sprache benutzen, andere Witze machen und so, also eigentlich ihrer Misogynie irgendwie freien Lauf lassen und das aber in diesem Setting total fein ist. Und jetzt wird eben genau dieses Setting benutzt, um aber so eine Rivalität, eine ganz sportliche Rivalität zwischen zwei Frauen, die sich total schätzen, abzubilden. Und da gibt es so eine Szene, wo sie von diesem Fall total fertig sind und sich diese dämlichen Perücken vom Kopf ziehen und sich so anschauen, denken sich so, man, findest du nicht auch manchmal einfach scheiße, was wir hier machen? Das ist doch totaler Unsinn. Und dann sitzen die da so nebeneinander, ziehen sich die Schuhe aus und sind einfach müde vom Leben. Und das war auch, fand ich, eine ganz eindrückliche kleine Szene, die ganz toll war irgendwie, um diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen abzubilden. Und auch das Standing von Frauen in so einem System.
Ja, ich finde auch sehr schön, dass du das Verkleiden, das Anziehen dieser Verkleidung thematisierst, weil das ist natürlich ihre Uniform, aber es ist halt auch eine männlich kodierte Uniform aus ganz alten Zeiten. Und die Anwältin thematisiert das auch und sagt, warum tragen wir diese Perücken eigentlich noch? Und es ist natürlich eine Form von Ehrerbietung und Tradition und aus Respektgründen. Aber im Grunde genommen ist das unglaublich clownesk, so sich eben diese schlecht sitzenden Perücken anzuziehen, die eben aber, wie gesagt, männlich kodiert Perücken sind und männlich kodierte Talare. Und das fand ich auch extrem subversiv. Und insgesamt vielleicht auch, weil du gerade diese Szene benennst, wo sie auch müde sind von der juristischen Arbeit in dem Moment, wo eben diese Kräfte auch auf sie wirken. Am Ende haben wir den Versuch einer epischen Gerechtigkeit, die aber aufgrund von einer Verhandlung über juristische Ethik, ich will ja nicht zu viel spoilen, in verschiedene Richtungen gehen kann, wie man sich dazu verhält als Zuschauer. Wir haben juristische Dilemmata, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und wir haben auch eine Müdigkeit in den Protagonisten in Anbetracht dieser juristischen Dilemmata. Weil es gibt sozusagen ein Richtig auf der einen Seite und ein Gerecht auf der anderen Seite. Und irgendwie geht aus verschiedenen Gründen, die ich hier eben nicht entlarven möchte, beides nicht zu 100% zusammen. Aber die Serie möchte uns trotzdem eine Form von epischer Gerechtigkeit geben, weil es soll gerecht sein, es soll fair sein. Man darf nicht mit einem bitteren Geschmack irgendwie aus dieser ganzen Erzählung auch und dieser ganzen Journey eben von diesen drei weiblichen Heldinnen, muss man sagen, rausgehen. Und ich fand dieses Dilemma, das aufgemacht worden ist, sehr spannend und interessant, aber im letzten Moment dachte ich, da fehlt noch das letzte bisschen. Da fehlt noch das. Das war dann, hat mich dann nicht mehr befriedigt und ich hätte es fast besser gefunden, wenn sie es eher hätten schlechter enden lassen, als eher besser enden lassen, wenn ich das jetzt so kryptisch sagen darf.
Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich auch hätte, dass David E. Kelly auch da, ähnlich wie bei The Undoing, einfach nicht zu einem vernünftigen Ende kommt. Zu einem Ende, wo man als Zuschauer sagt, ich bin ja eigentlich ein großer Verfechter der Miniserien, weil ich glaube, dass Staffelerzählungen können kann kaum einer so, und deshalb sollten sich fiktionale ErzählerInnen vielleicht mal mit Miniserien ausprobieren, aber in dem Fall, wo er es schon wieder nicht hinkriegt, also nicht so desaströs wie bei The Undoing, aber auch so, wo man sagt, genau, Samira, du hast komplett recht, wo man auch so denkt, okay, ihr wollt es rund machen, ja, ihr wollt es so rund machen, dass ich als ZuschauerIn mit einem guten Gefühl da rausgehe, aber irgendwie diese Gerechtigkeit des Universums, die ihr herstellen wolltet, das ist ein bisschen zu billig geworden. Ja. Das ist ein bisschen zu, aber um es nochmal nicht billig zu machen, weil ihr das gerade sagtet, was ich eh auch toll finde, um mal wieder was zu loben, die gesamte Ausstattung dieser Serie.
Ja.
Auch wenn James sich morgens anzieht, ja, und diesen riesen Kleiderschrank aufmacht und dann im Prinzip 20 graue Savile Row Anzüge da hängen und er sich immer für einen entscheiden muss und wie mit welcher Andacht er denn seine Krawatte bindet und so weiter und so fort. Also das ist schon alles on point, auch wie das Haus eingerichtet alles, ist, in dem James und seine Frau wohnen, dass man sagen kann irgendwie, ja, ihr seid zwar Konservative, aber ihr habt so Versatzstücke des Hipstertums, findet man. Mhm, ja, also da wurde schon sehr, sehr viel drauf geachtet, wie das alles eingerichtet ist und welche Bücher wo platziert sind und so weiter und so fort. Also da kann man nur sagen, haben die MacherInnen dieser Serie wahnsinnig viel richtig gemacht.
Jetzt an dieser Stelle vielleicht, ja, wollen wir mal dazu überschreiten, sie endgültig und final entweder mit einer Cook-Empfehlung mit Einschränkungen oder keiner Cook-Empfehlung zu versehen. Deshalb, liebe Samira, bitte, vielleicht würdest du uns die Ehre erweisen, anzufangen.
Ich würde eine Schauempfehlung mit Einschränkungen aussprechen. Ich fand vieles sehr gut gemacht, die cinematografische Sprache, um sehr abstrakte und komplexe und schwer abzubildende Sachen abzubilden. In Anbetracht des Themas geht eben auch um Vergewaltigung und Vergewaltigung vor allem im Rahmen einer einvernehmlichen Beziehung, was ein sehr komplexes Thema ist, einfach eben mit sehr viel den berühmt-berüchtigten Grauschattierungen. Finde ich, da wäre noch mehr gegangen, noch mehr Fleisch, irgendwie mehr eine tiefer gehende, komplexere Auseinandersetzung an manchen Stellen. Aber nichtsdestotrotz gut inszeniert und ja, Schauempfehlung mit Einschränkung.
Mhm. Matthias?
Ich schließe mich, Samira, vollumfänglich an, würde allerdings die Einschränkungen wegnehmen, weil wenn ich es jetzt in einen Kontext setze, wie mir solche Geschichten sonst erzählt werden und ich mal wirklich bei den letzten 20 Minuten und beim Ende alle Augen zudrücke, dann würde ich immer noch sagen, ja, das ist im Moment, was Miniserien angeht, was aktuelle Miniserien angeht, tatsächlich das Beste, was man sich gerade anschauen kann. Ich gebe dir vollkommen recht, aber da sind wir, glaube ich, wieder bei einem Punkt, wenn man, ich fand das auch super spannend, was du am Anfang gesagt hast, Samira, mit den Mechanismen, also wenn man Anatomie wirklich wortwörtlich nehmen würde, wie tief muss man noch reingehen? Ja, also welche Rolle spielt die Presse? Mhm. Welche Rolle spielt Social Media? Ja, also findet nicht statt. Ja, dann bist du aber bei zwei Staffeln. Also dann sagt man, okay, keine Miniserie, sondern das müssen wir dann im Prinzip länger erzählen, weil dann wird es auch nochmal interessant. Aber stimmt alles, trotzdem würde ich sagen, ich lasse die Einschränkung weg und sage, schaut's euch an.
Ja, Matthias Kalle, es ist passiert, ich stimme dir 100%ig zu. Das ist echt, lasst uns diesen Tag im Kalender eintragen, weil ich habe dir zugehört, es gibt auch von mir eine Cook-Empfehlung ohne Einschränkung. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich keine zweite Staffel es dafür gebraucht hätte. Mir hätte vielleicht ein oder zwei Episoden mehr gereicht, zumindest anzureißen. Weil wir reden hier von einer Miniserie mit 6 Folgen. Weißt du, es hätten 2 Folgen mehr noch gereicht, um das vielleicht nochmal umfänglicher zu erzählen. Mhm, ja? Also so, wir brauchen da gar keine zweite Staffel. Aber ansonsten unterschreibe ich literally alles, was du gesagt hast. Was ist hier los? Mann, irgendwie ist das komisch.
Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, weil unwidersprochen darf jetzt jeder von uns ja nochmal eine absolute Cook-Empfehlung aussprechen, die wir mitgebracht haben. Samira, ich bin sehr gespannt, was du empfiehlst.
Ich habe mitgebracht The Berlin Syndrome, ein Film von Kate Shortland, der australischen Regisseurin. Ich glaube, ihr dritter Film. Der ist auf Netflix zu finden, von 2017. Ein bisschen underrated Mini-Jam, ist so ein kammerspielartiger Psychothriller über eine Fotografin, die in Berlin so ein bisschen Backpacking unterwegs ist und nach einem One-Night-Stand mit einem hier lebenden Lehrer feststellt, dass der Lehrer sie eingeschlossen hat in seiner Wohnung. Und zuerst hält sie es für ein Versehen, vielleicht einfach irgendwie im Reflex abgeschlossen, die Tür beim Rausgehen, was auch immer, beschließt, dass sie noch ein bisschen länger bleibt, fand ihn ja auch sympathisch und stellt dann aber zunehmend fest, dass sie gerade seine Geisel ist, dass er sie willentlich dort eingeschlossen hat in seiner Wohnung. Und die Erzählung oder was dargestellt wird eben in diesem Kammerspiel, in dieser kammerspielartigen Inszenierung ist, wie sie versucht, erstens auszubrechen und zweitens, wie ihre Machtdynamiken sich die ganze Zeit wechseln zwischen gefangen nehmender Person und gefangen genommener Person. Und der Bezug Berlin-Syndrom ist natürlich eben zu Stockholm-Syndrom. Ist ein kleines Jam. Ich fand es gut gespielt, gut inszeniert. Es ist auch wahnsinnig unangenehm und ich glaube, es spiegelt auch einen Horror, den ich als Frau auch habe. So eine ganz irrationale Angst, mit einer fremden Person irgendwie erotisch zu sein und dann am nächsten Tag zu erwachen und festzustellen, das ist ein kompletter Soziopath, in welcher Form auch immer. Und das wird eben sehr gut hier auserzählt.
The Berlin Syndrome. Eine wunderbare Fragezeichen-Empfehlung.
So wunderbar, einfach eineinhalb Stunden komplettes Unbehagen sein kann beim Schauen, ja.
Oh, gruselig. Okay, Matthias, was hast du mitgebracht?
Okay, ich versuche ein Kontrastprogramm. Also ich glaube, Unbehagen stellt sich nicht ein. Ich habe eine kleine, tolle niederländische Serie mitgebracht, die ganz frisch bei Netflix ist, Dirty Lines heißt sie. Und Dirty Lines erzählt die fiktive Geschichte des niederländischen Unternehmens Teledutch, die 1987 in den Niederlanden die erste Telefonsex-Hotline ins Leben gerufen haben. Und zwei relativ windige Typen haben das, so die immer sozusagen dem Geld hinterhergelaufen sind, hatten diese Idee dazu, weil zu dem damaligen Zeitpunkt auf diesem Telekommunikationsmarkt wurden die für die Niederlande die sogenannten 0600er Nummern freigegeben, wo man halt machen konnte, was man wollte. Und die Geschichte wird erzählt von einer jungen Studentin, die in einem Amsterdamer Vorort lebt, sehr, sehr schüchtern, die aber trotzdem Sexualwissenschaften in Amsterdam studiert und die aus Zufall dort in dieser Firma landet und da dann Karriere macht, weil nach anfänglichen Schwierigkeiten merkt sie, dass ihr dieses Telefonsex-Ding ganz gut liegt. Also diese Firma fängt an damit, dass Frauen einfach nur erotische Geschichten vorlesen. So, und Männer rufen dann da an und hören sich diese Geschichten an. Es geht dann aber weiter, dass sie dann tatsächlich irgendwann mit diesen Männern sprechen. Und das ist wahnsinnig charmant, wahnsinnig lustig inszeniert. Wir sind halt wir sind eigentlich in Europa 1987. Wir erleben auch noch in Amsterdam, wie das Genre Hausmusik auf einmal groß wird, weil irgendein DJ fängt auf einmal an, Hausplatten zu spielen, unsere Studentin immer tanzen geht. Und wir erleben den Siegeszug der Droge Ecstasy. Also all das verpackt in einer niederländischen Serie, die ganz, ganz toll ist. Dirty Lines, erste Staffel, ganz toll.
Also, von mir gibt es wiederum was ganz anderes. Und zwar biete ich so eine Art Survival-Programm über die Osterfeiertage. Weil wir sind ja in den Osterferien, ja. Und das heißt, die Kinder sind alle zu Hause und manchmal wollen sie dann eben auch diese berühmt-berüchtigte Screentime haben. Es gibt ja hin und wieder so Sachen, auf die man sich dann auch als Familie einigen kann und die einen dann auch als erwachsener Mensch nicht unbedingt langweilen. Und genau sowas habe ich jetzt dabei, nämlich unsere wunderbaren Nationalparks. So heißt diese Serie, ist eine Doku-Miniserie, 5 Folgen insgesamt, 60 Minuten, so zwischen 50 und 60 Minuten ist jede Folge. Und wie der Name schon sagt, geht es um Nationalparks auf der ganzen Welt und die Biodiversität, die sie da abbilden, das wilde Leben, das Wildlife, das da möglich ist, das geschützte Wildlife, das da möglich ist. Und diese Nationalparks sind auf 5 Kontinenten. Wir besuchen jeden Nationalpark in einer Folge ganz ausführlich. Also es ist richtig schön, es sind ganz tolle Bilder. Und wisst ihr, wer durch diese Geschichte führt? Barack Obama.
Oh, der Name sagt mir was.
Ja, Barack Obama trägt einen durch diese Geschichten. Er erzählt die Geschichten. Das ist was, was bildlich ganz doll beeindruckend ist und auch wahnsinnig unterhaltsam. Auch die Tiergeschichten, die da erzählt werden, sind fast schon Disney-like. Also ich glaube, das ist eh so eine Entwicklung, die man, finde ich, feststellt, dass so Tierdokus einer gewissen Disneyisierung so quote-unquote zum Opfer fallen. Aber in dem Zusammenhang hat es mich nicht gestört. Also so alles, wie das aussieht, die Bilder, diese tierischen Freundschaften, die Symbiosen die und so weiter, die da erzählt werden, das ist wirklich wie in einem Film. Das kann man ganz und gar wirklich total fasziniert und verzaubert und bezaubert gucken. Das ist ganz toll. Und man sieht halt auch wieder Barack Obama, der einem auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, nochmal darüber zu sprechen, dass es ja auch mal einen schwarzen Präsidenten in den USA gab. So. War bei uns dann auch gleich Thema. Ja. Weil ich sagte, wer ist denn das? Und es ist Barack Obama. Wer ist der? Ja, der war mal, weißt du noch, wie Angela Merkel mal die Chefin von Deutschland war und wie das jetzt Olaf Scholz ist? Das war mal der Chef von den USA. So, ne? Mhm. War toll. Kann man sich angucken. Wie gesagt, 5 Stunden des Osterwochenendes sind schon mal safe. So viele gibt es. Seit gestern ist das draußen. Ausführender Produzent übrigens waren die Menschen oder ausführende Produzenten waren übrigens die, die auch schon für unser Blauer Planet 2 verantwortlich waren. Also wirklich großartige Bilder. Und Barack Obama, wie er am Strand von Hawaii langläuft und du denkst dir, das war so schön mal mit dir.
Er läuft am Strand von Hawaii lang?
Ja, Mann,
so wie
fängt
Jogi
das
Löw
an.
In Brasilien?
Ja, aber so fängt das an. Ja, alleine und dann auch so in so einem leichten Leinenhemd, was genau den richtigen Grad von Verknitterung
hat. Okay, alles klar, wir machen die.
Also, es ist wirklich toll.
An dieser Stelle.
Es ist schon super gewesen. Ganz toll, ganz toll. Ja.
Okay, das Osterwochenende kann kommen.
Ja. Ja, offensichtlich. Also wir haben jetzt über 4 Sachen sehr ausführlich gesprochen und alle 4 Sachen kann man sich, glaube ich, ohne Bedenken anschauen. Vielleicht nicht alles mit Kindern.
Gar kein Fall, bitte.
Also eigentlich nur eine Sache mit Kindern.
Danke,
nämlich,
ja.
Entschuldigung. Ja, eigentlich nur eine Sache. Alles andere kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Das war toll. Ich habe Ostern was zu tun. Ihr hoffentlich auch. Und für euch, liebe HörerInnen, war genug dabei. Das war eine schöne Folge. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Samira, danke, danke fürs Kommen.
Ich habe zu danken.
Du darfst jederzeit wiederkommen, egal
gerne,
was du
unbedingt
mitbringst, egal über was wir sprechen.
Gerne.
Und ich hoffe, dass du auch wiederkommst, Hartnett.
Matthias, nur wenn du kommst.
Ich weiß nicht, was nächste Woche passiert, aber diese Einigkeit, ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen das verkraften oder
ja,
komplett.
Das ist ganz eigenwillig. Ja, ja, doch. Ich glaube, es war dein integrativer Charakter,
vielleicht,
der uns so zusammengeführt hat. Ja. Vielen Dank euch. Leute, falls ihr Ostern feiert, schöne Osterfeiertage. Ansonsten genießt die freie Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.